Unser Thema lautet von Jesus lernen. Ich habe jetzt extra uns gesagt, weil wir haben es miteinander vorbereitet. Carola und ich. Von Jesus lernen. Und von Jesus können wir richtig viel lernen. Denke ich mir immer wieder. Wenn wir ehrlich sind. Und natürlich schauen wir in die Bibel rein. Und diese Verse kennt ihr alle. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn ihr das so hört von diesem Joch, was habt ihr da für Gedanken? Ihr könnt euch ruhig melden und, oder was reinrufen, was fällt euch da auf? Ich zeige euch mal so ein Joch. Bedrückend. Unbequem, ja genau. Möchtest nicht haben. Einengend, genau, belastend, anstrengend, habe ich mir noch aufgeschrieben auch. Das ist ein Joch für Rinder. Das war ganz normal noch vor 70, 80, 90 Jahren bei uns in Deutschland. Das waren in der Regel Kühe. Die haben ja Milch gegeben, die hatten Junge, hat man profitiert davon und die mussten auch noch ziehen und arbeiten. Also ein Rinderjoch. Und ich habe mich da kundig gemacht, um euch auch nichts Falsches zu sagen noch. Ich hatte es aber im Sinn schon. Das mussten die Tiere erst lernen, mit so einem Joch, unter so einem Joch zu gehen. Also, und da war es so, dass zwei erfahrene Tiere im Joch waren. Also wie gesagt, bei uns in der Regel wirklich Milchkühe. Auf unserem Bauernhof war das auch so. Ich habe ein altes Bild. Wo noch die Kühe eingespannt sind und unterm Joch gehen. Und die Nachfolger mussten das lernen. Die sind mitgelaufen, die waren einfach mit angehängt. Die waren noch nicht im Joch drin, aber die mussten das Mitgehen erst lernen auch. Die durften ja nicht losrennen, sondern die mussten einen gleichmäßigen Gang haben. Also die Älteren waren unterm Joch und die Jüngeren sind mitgelaufen. Und ich komme natürlich jetzt gleich zu uns, weil das sagt ja Jesus. Das war eine Zeit der Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Wenn wir das Joch von Jesus annehmen, dann ist die erste Frage natürlich, wer ist der Chef? Aber das ist ja eigentlich logisch. Wer bestimmt die Richtung? Der Herr Jesus kennt den Weg, sein Weg ist ein guter Weg, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen und uns Dinge ganz furchtbar schwer fallen. Wir beten und vielleicht tut sie nichts. Ja, in der Hoffnung für alle habe ich eine gute Übersetzung gefunden. Nehmt meine Herrschaft an. Also da geht es letztlich darum, der Herr Jesus ist der Herr. Nimmer ich mein selbstbestimmtes Leben. Und lebt darin und lernt von mir. Ich weiß noch genau, als ich mich bekehrt hatte, es war Pfingsten 1980, da war mein Gebet, das hat mir der junge Mann, zu dem ich zur Seelsorge gegangen bin, empfohlen, auszusprechen, Herr Jesus, ich übergebe dir jetzt die Herrschaft über mein Leben. Die Herrschaft. Und auch ich lasse dich in alle Lebensbereiche rein, Jesus. Ich will das auch, weil meine Gedanken ganz anders sind. Eigentlich immer natürlich ego- und selbstbestimmt. Ganz klar, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ohne Jesus leben. Vielleicht kommt es auch immer wieder mal durch noch, auch mit Jesus. Das habe ich damals ausgesprochen. Ich denke, das war wichtig. Und diese 12 Männer erwählte er zu seinen Jüngern. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Also es geht zentral um die ganz enge Verbindung zum Herrn Jesus. Die ersten Jünger sind damals auch nur mitgelaufen. Die hatten ja keine Ahnung. was der jetzt alles macht, der Herr Jesus. Er hat sie gerufen, herausgerufen, die haben die Netze verlassen, das waren lauter Handwerker zunächst einmal. Sind mitgelaufen und die mussten ganz viel lernen. Und ein paar Sachen habe ich mitgebracht. Da waren die Mütter mit den Kindern. Und die Jünger haben gesagt, na, das geht jetzt gar nicht. Der Herr Jesus hat jetzt keine Zeit, das ist auch nicht wichtig. Ganz im Gegenteil, lasst die Kinder zu mir kommen. Dann haben sie viele Wunder erlebt, die Jünger. Ein Beispiel, wie kriegen wir denn die tausenden Leute satt jetzt? Das geht ja gar nicht. Aber Jesus hat auch Macht über die Natur. Und dann lesen wir von der Brotvermehrung. Dann die vielen Heilungen von kranken Menschen, Totenauferweckung, Dämonenaustreibung und so weiter. Und auch wir können und sollen in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus wie die Jünger, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen, viel lernen. Wir lesen zurzeit in unserer Mannschaft, also in unserem Bibelkreis, das Johannesevangelium und wir staunen immer wieder, der Herr Jesus ist einfach völlig anders. Der hat sich angelegt mit den Pharisäern, die die Gesetze halten wollten, aber nicht konnten und vieles andere. Der Herr Jesus hat andere Prioritäten gesetzt und andere Werte gelebt auch. Ich fasse es mit meinen Worten zusammen, dieses Anderssein von Herrn Jesus. Die Menschen waren dem Herrn Jesus immer wichtiger als alles andere. Die Menschen. Der Herr Jesus hat auch Missstände beim Namen genannt und gehandelt. Er jagt die Händler und Käufer aus dem Tempel raus. Und dann gleich danach, ich komme wieder, die Menschen, heilt er dort im Tempel die Blinden und die Verkrüppelten, heißt es, und die Kinder jubeln ihm zu. Das ist doch klasse. Der Herr Jesus war einfach völlig anders. Er war sanftmütig und sein Umgang mit den Menschen war geprägt von Liebe und Erbarmen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieses demütig beziehe ich jetzt hier auch auf diese freiwillige Unterordnung vom Herrn Jesus unter den Vater. Er war fest entschlossen, 100% den Willen Gottes seines Vaters zu erfüllen, auf der Erde hier. Und wie wir wissen, war es ja ganz, ganz hart, bis hin zu seinem Tod, seiner Kreuzigung. Jesus lebte in engster Verbindung mit dem Vater. Wie hat er das gemacht? Ein paar Beispiele. Das steht jetzt zum Beispiel so in der Elberfelder Bibel. In der modernen Übersetzung ist das nicht so aufgegliedert. Bei mir heißt es, er blickte auf zum Himmel und dann sprach er. Merkt ihr das? Er blickte auf zum Vater, ganz klar. Und dann sprach er erst. Und ich denke, das ist was Wesentliches, was wir auch brauchen, dass wir nicht sofort irgendwas machen oder loslegen oder sagen, sondern dass wir sagen, Herr Jesus oder Vater, kannst genauso machen natürlich, Heiliger Geist, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt sagen? Oft sind ja so Gelegenheiten, dass man Zeugnis gibt als Christ, die kommen ja oft ungeplant. Und dann ist, denke ich, wichtig, dass wir einfach nicht sofort loslegen. Er blickte auf zum Himmel und dann sprach er. Ich füge dazu, zuerst zum Himmel und dann reden oder handeln. Dann lesen wir vom Herrn Jesus, er zog sich an einen einsamen Ort zurück oder er ging auf den Berg und verbrachte die ganze Nacht im Gebet mit dem Vater. Ja, die haben miteinander gesprochen und da hat er Kraft draus gezogen, der Herr Jesus. Er geht runter zu den Menschen, die kommen wieder alle. Sie haben ja immer geschaut, wo ist denn der Herr Jesus? Und da sind da Hunderte, Tausende gekommen. Und dann ging Kraft von ihm aus. Das hängt alles mit der Gemeinschaft zusammen, die man, auch wir haben sollen. Ganz enge Gemeinschaft. Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das sagt Jesus von sich im Johannesevangelium. Und in aller Kürze zusammengefasst, ich und der Vater sind eins. Also von Jesus lernen geht nicht anders als in Gemeinschaft leben mit ihm. Mit ihm ständig verbunden sein, und ich denke, das musst du einfach lernen. Also als ich mich damals bekehrt hatte, war das alles völlig neu für mich. Ich habe ja die Bibel auch überhaupt nicht gekannt. Es stand irgendwo im Regal. Und das mit Jesus reden, kannst du auch im Alltag machen. Das kannst du in der Arbeit machen, das kannst du beim Radlfahren machen, beim Sport oder wo auch immer, oder dich zurückziehen in der Natur oder in ein stilles Kämmerlein. Und letztlich geht es darum, dass wir es zum einen tun und zum anderen auch uns Zeit nehmen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, Zeit nehmen. Ehrlich sein vor ihm. Wenn ich denke, ich kann alles, ich mache alles, dann bin ich satt und dann kriege ich nichts von Jesus. Nur wer durstig ist, den kann er beschenken. Wer ehrlich ist und sagt, Herr Jesus, da mangelt es mir einfach dran. Ja, wie schaut es bei mir aus? Ist dann natürlich die zentrale Frage. Gemeinschaft, fehlende Gemeinschaft. Nehme ich mir gar nicht Zeit. Ich bin heute früh aufgewacht. Ich habe mich richtig gefreut. Und zwar deswegen, weil mir nämlich ein uraltes Lied in Sinn gekommen ist, das ich damals, als ich frisch bekehrt war, haben die das gesungen in dem Bibelkreis. Wie heißt es gleich wieder? Ein neuer Tag beginnt. Und ich freue mich, Herr, mit dir. Ich bringe es nicht mehr ganz zusammen jetzt. Das haben wir damals gesungen, ja. Ich bin jetzt für dich da, so ähnlich geht es dann weiter. Also diese stille Zeit war uns beiden, Carola und mir, von Anfang an wichtig. Carola war vor mir schon gläubig, 2 Jahre vorher ungefähr. Und wir waren damals befreundet dann. Sie war Arbeitskollegin in der Schule. Und wir haben uns sofort nach diesem Wochenende, das ich besucht habe, wo ich die Bekehrung erlebt habe, haben wir uns sofort täglich getroffen bei ihr, das war nämlich auf dem Weg zur Arbeitsstelle, und haben miteinander stille Zeit gemacht. Und wir haben wirklich nichts versäumt. Das war uns total wichtig. Für mich war es sowieso wichtig, weil ich hatte ja keine Ahnung. Und da habe ich ganz viel natürlich auch von Carola gelernt. Also da möchte ich euch einfach Mut machen, wenn ihr gläubige Ehepartner habt, dann macht es miteinander. Natürlich könnt ihr auch alleine mit Jesus reden, logisch, ganz klar. Gell? Aber das ist ein ganz großer Schatz. Und wir erleben es immer wieder, dass Christen das gar nicht miteinander machen, obwohl sie beide gläubig sind. Oder man sucht sich einen anderen, wenn man ledig ist, wo man sich wöchentlich einmal trifft oder so und einen Austausch macht, miteinander betet, Sorgen ausbreitet und so weiter, sich segnen lässt. Also das ist ein Lernprozess gewesen bei mir, wenn ich so zurückschaue, auch mit Jesus verbunden zu sein, mit Jesus zu reden. Am bestimmten Ort aufzusuchen. Wir haben eine Frau kennengelernt, die hat wirklich in ihrem Haus ein kleines Zimmerle gehabt, da war ein großes Kreuz dran, da war Blumenschmuck da, und da hat sie gesagt, das ist mein stille Zeitzimmer, da gehe ich in der Früh immer rein, das hat mir ganz gut gefallen. Muss man aber nicht haben, das geht auch ohne so ein Zimmer. Okay, ich komme nochmal zurück auf das Joch von Jesus, dieses Doppeljoch. Er und ich. Er und ich, er geht mit mir, und es ist sanft und es ist leicht, auch wenn das ein Hartholzjoch war aus, was weiß ich, Eiche oder so. Ich habe keins, ich habe es aus dem Internet kopiert. Es gibt aber auch Jocher, die sind nicht sanft und nicht leicht, und ich habe es jetzt da drüben liegen lassen. Ich habe eins mitgebracht. Das ist jetzt ein Joch für Menschen. Das ist ein Joch auf unserem Bauernhof. Und da haben die früher, wenn der Hofbrunnen versiegt war, Dann mussten die am Bach runtergehen oder in der Nähe des Baches, der regnet es, und da war noch ein Brunnen unten. Und da haben die mit diesem Joch, jeweils links und rechts, haben die da die Wassereimer raufgetragen. Und das war nicht wenig, weil die hatten nämlich zwei Kühe, die hatten ein paar Ziegen und die hatten auch ein paar Schweine. Also ganz kleines kleiner Bauernhof. Und, so, und wenn man so ein Joch dran hat und wenn es davor steht, da hängen jetzt noch die Kübel dran, das ist richtig hart. Und solche Jöcher gibt es natürlich auch. Also Jöcher ohne Jesus. Vielleicht selbst auferlegte Jöcher sogar. Die nicht leicht sind. Nicht leicht sind, also falsche Lasten. Die Bibel nennt sowas auch. Jöcher der Knechtschaft. Zum Beispiel das Joch, die Gesetze einhalten zu müssen. Aber das haben sie auch nicht geschafft. Was könnte das noch sein? Selbstgerechtigkeit. Scheitert man, ganz klar. Oder du hast gebetet, bist vielleicht enttäuscht, weil überhaupt nichts passiert. Bist von Gott enttäuscht und sagst, jetzt mache ich es ganz allein. Der macht ja eh nichts bei mir. Gibt sowas. Oder auch Jöcher, die entstehen, wenn ich Jesus nicht in alle meine Lebensbereiche hineinlasse. Ein großes Thema damals, ich nehme jetzt auch die Bibel wieder her, war die Beschneidung, und zwar der Heidenchristen. Die einen haben gesagt, die müsst ihr auch beschneiden, und die anderen haben gesagt, das braucht es nicht mehr. Die sind schon beschnitten durch Jesus. Ja, und der Paulus sagt dann, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Und dann seid ihr aus der Gnade des Herrn Jesus gefallen. Das ist eine ganz krasse Aussage. Dann greift die Gnade nicht mehr. Warum versucht ihr Gott, sagt er sogar, dass ihr ihnen ein Joch auferlegt, wieder der Begriff Joch, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Der Sabbat war auch so ein Joch. Der Herr Jesus sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und deswegen hat der Herr Jesus auch immer wieder am Sabbat geheilt, weil der Mensch war, das war die Priorität. Den Menschen Gutes zu tun, ihnen zu helfen, sie frei zu machen, zu heilen. Dann das Essen war ein Riesenthema auch. Der Herr Jesus sagt, durchs Essen wirst du nicht unrein. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, denn es geht in die Grube. Was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und da werden einige Beispiele gebracht, die bösen Gedanken, der Ehebruch, die Unzucht, der Diebstahl und so weiter. Das macht uns unrein. Der Herr Jesus hat auch keinen Kontakt mit irgendwelchen Menschen gescheut. Damals durften die Juden ja keinen Kontakt haben zu vielen und auch zu den Samaritern. Und was macht der Herr Jesus? Der geht in der Mittagszeit zum Brunnen, wo er eh keiner dahin geht, und da trifft er die Frau, die Samariterin. Und die wusste das sofort. Die hat nämlich gesagt, du bist doch ein Jude und bittest mich um Wasser? Und das war dem Herrn Jesus völlig egal. Diese Vorschrift, diese Tradition. Also wieder so ein Joch. Die Juden wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben. Und da ist vielleicht auch gut, dass wir uns immer wieder auch selber prüfen. Gibt es Menschen in meinem Umfeld, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht sogar in der Familie, wo ich eigentlich gar nichts zu tun haben will momentan, weil irgendwas vorgefallen ist, du hast irgendwas gehört, was da geredet wurde oder so. Das muss man einfach prüfen. Und dann liegt es ja an mir, dass ich wirklich umkehre. Noch ein Beispiel aus der Bibel. Der Petrus wurde auf wunderbare Weise ja zu dem Hauptmann Cornelius geführt. dann hat er diese Vision gehabt von dem Tuch, das vom Himmel runterkommt mit den unreinen Tieren. Und da sagt er, ach nein, das geht ja gar nicht und sowas kann ich und darf ich ja nicht essen und berühren. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ihr kennt ja, das ist Apostelgeschichte 10 beschrieben. Und auch da geht es wieder um irgendwelche Vorschriften. Die Menschen sind Priorität. Und der Heilige Geist sagt dem Petrus, brauchst keine Bedenken haben, ich formuliere sie meine Gedanken, denn ich habe sie gesandt, als die Boten dann an der Tür geklopft haben bei ihm, die der Hauptmann geschickt hat. Geh mit ihnen mit. Mehr wusste er noch nicht. Und was ist dann passiert? Er hat ihnen das Evangelium verkündigt, der Heilige Geist ist auf sie gefallen, die haben in Sprachen geredet und die haben sich gleich alle taufen lassen. Da hat Gott alles über den Haufen geworfen damals. Gott hat mir gezeigt, sagt der Petrus zum Cornelius, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Ich habe schon angesprochen, prüfen wir uns selber. Der Paulus schreibt an die Galater, lebt im Geist, also vom Geist Gottes geleitet. Das hat der Petrus auch erlebt da hier. Der Paulus natürlich auch und die junge Gemeinde auch. Lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Also der neue Maßstab ist die Liebe zu den Menschen, ganz klar. Nichts anderes. Nicht besser wissen und ich weiß eh alles und du bist nur nicht gläubig und so, sondern Liebe. Der reiche Jüngling hat mich persönlich in der Vorbereitung angesprochen. Er hat ja gesagt, der Herr Jesus, du machst zwar alles richtig, aber eins fehlt dir, nämlich dein Geld. Der war unter dem Joch des Geldes. Und deswegen sagt der Herr Jesus, verkauf alles. Das ist völlig unwichtig, das Geld. Das Joch des Geldes war es bei ihm. Gib's den Armen das Geld. Und der Herr Jesus antwortet in einer Haltung der Liebe. Ach, das habe ich ganz vergessen, das Joch der Knechtschaft. Gut, jetzt kommen wir zu dem Jüngling nochmal. Jesus sah ihn voller Liebe an. Das hat mich so angesprochen. Ach, jetzt waren wir zu weit. Und andere Übersetzung, Jesus blickte ihn an, also den reichen Jüngling, und gewann ihn lieb. Zuerst hat er ihn geliebt. Und aus dieser Liebe heraus hat er gesprochen. Und dann sprach er zu ihm. Und Menschen merken Ablehnung, Besserwisserei, auch wenn ich es gar nicht ausspreche, einfach meine Haltung ihnen gegenüber, das merken die Menschen. Wir haben es neulich erlebt, wir hatten jemanden eingeladen und die Frau hat gesagt, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen angeberisch, aber das war wirklich so, ihr seid anders, Carola und ich, ihr seid anders. Und das hat uns ganz sehr gefreut. Und das ist aber nicht immer so, bei mir muss ich ehrlich auch sagen, das ist nicht immer so, dass ich anders bin und dass ich mit Liebe den anderen anschaue, sondern da ist irgendwie da was da, was vielleicht geschehen ist und dann kann ich es einfach nicht oder mache es einfach nicht. Aber das war so ein Erlebnis, das habe ich nun ja selten gehört. Ihr seid anders. Die hat ganz viel Negatives schon erlebt gehabt, hat sie uns ein paar Sachen erzählt, auch in der Familie von den Geschwistern und so weiter. Also Überheblichkeit, Stolz, Ablehnung, das spüren die Menschen. Da brauchst du gar nichts sagen. Das ist ja noch schlimmer, wenn du was sagst eigentlich. Also von Jesus lernen. Letztlich, ich fasse einfach zusammen, es geht darum, dass wir in ganz enger Beziehung mit dem Herrn Jesus leben. Mit dem Vater natürlich genauso, mit dem Heiligen Geist, die sind ja sowieso eins. Dass wir uns berühren lassen, dass wir das richtig aussprechen einmal, Herr Jesus, berühre mich, zeig mir Dinge, die nicht passen in meinem Leben. Uns ist mal wichtig geworden vor etlichen Jahren, Carola und mir, das mit dem Weingärtner. Warum beschneidet der? damit die mehr Frucht bringen, die Reben. Und die Reben sind ja mir. Und wir haben damals angefangen zu beten, lieber Vater, beschneide uns. Zeig uns das, schneid es weg, was nicht passt, was hinderlich ist. Wir wollen mehr Frucht bringen. Ja, uns berühren lassen. Unser Herz mit den schlechten Gedanken ihm geben. In den Gedanken geht die Sünde immer los. Ja, und freiwillig Jesu Wesen annehmen und uns so verändern lassen. Ich komme zum Schluss. Ich habe jetzt ein paar Anweisungen. Das klingt jetzt wieder so, du musst es halten, aber das sind Hilfestellungen mit Carola zusammen rausgesucht, die uns ganz wichtig geworden sind im Laufe unseres Christseins. Und ich habe es ein bisschen verändert, deswegen habe ich hier geschrieben, nach Epheser. Weil ich habe nämlich hier eingefügt, vergib sofort. Weil wenn du nicht gleich vergibst, dann trägst du das mit dir rum und dann wird es vielleicht noch richtig in Strudel rein. Vergib sofort, weil auch Jesus dir vergeben hat. Bring deine Anliegen mit Danksagung zu mir. Danksagung bedeutet für mich an der Stelle, ich sehe noch keinen Weg, aber ich danke dir, Herr Jesus, lieber Vater, du hast einen Weg. Der wird kommen, der Weg. Auch wenn es da ein bisschen dauert, oft geht es uns ja nicht schnell genug. Dann habe ich hier die Beschneidung nochmal drin. Da habe ich euch gerade erzählt. Vater, beschneide mich, damit ich mehr Frucht bringe. Und als letzte Stelle dieses, ich bezeichne es als Selbstbewusstsein, als gutes, als gesundes Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass der Herr in uns wohnt. Und in der Bibel heißt es, dass wir ein lebendiger Brief sind für Jesus, gelesen von den Menschen. Die einen nehmen es an und die anderen lehnen es ab. Aber das ist nicht unser Bereich. Wir sind ein Brief, wir sollen ein Brief sein. Wir sollen so leben, dass es die Menschen anzieht. Und damit möchte ich schließen und jetzt bete ich noch für uns. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, lieber Heiliger Geist, ich danke euch, wir danken euch ja, für euer Wort, das so lebendig ist und auch dieses Joch, das so hart ausschaut, das ist überhaupt nicht so. Wenn wir uns wirklich dir anvertrauen, unser ganzes Leben, alles, was uns bewegt und du sagst ja, dass wir auch alle Lasten auf dich werfen sollen und dass wir Frieden, du hast uns Frieden verheißen ins Herz hinein. Gerade auch mit dieser Danksagung für Dinge, wo wir noch keinen Weg sehen. Ich preise dich ja und danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du uns freimachen willst von falschen Lasten, vom falschen Joch, das wir für uns vielleicht selber auferlegt haben. Denn wir sollen alles mit dir gehen, Jesus, unter deinem Joch. Und ich danke dir, dass du lebst, Jesus, und dass du willst, dass es uns gut geht. In jeder Lebenssituation, auch wenn wir krank sind oder wenn Not da ist oder Sorge. Danke, Herr. Amen.